Heute ist die Gnade verdrängt die Verdammnis, die ganzen Schuldgefühle oder was so auch alles ist, was man unter Verdammnis versteht. Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich herzlich einladen für heute nicht nach Hause zu gehen, eine kleine Pause dazwischen, dann wollen wir ein bisschen gemütlich haben, Tee trinken, ein bisschen so Feedback, was war bei der Evangelisation mit Billy, was haben wir da gelernt, was ist da groß geworden, wir wollen da ein bisschen reden, also Fragen, Antworten, vielleicht Zeugnisse, Keks und Tee, Kaffee auch dazu und dann ein bisschen Musik im Hintergrund, einfach so ein bisschen unterhalten, das wollen wir dann nachher ab 19 Uhr, ich lade euch ein, könnt hier bleiben. Das ist mal ein Testversuch, was wird dabei rauskommen, das wird man sehen, ob die Leute das annehmen oder noch Zeit, das ist ja lang, von 16 Uhr bis 21, 24 oder 0 Uhr, je nachdem, wie lange wir hier zusammenbleiben, also wie lange wir aushalten. Aber ich denke, es ist gut. Dann möchte ich einladen für den Freitag, Gott übertrifft sich selbst, kannst du es vorstellen? Kann Gott etwas machen, dass er selbst sich übertrifft? Also ist das wirklich möglich? Kann Gott sich überhaupt übertreffen? Dann am Samstag wird das Thema sein, der Schöpfer und das Geschöpf sind voneinander abhängig. Auch sehr wichtig. Ich denke, vielleicht hast du darüber nie nachgedacht. Was würden Kinder ohne Eltern machen oder was würden Eltern ohne Kinder machen? Also du sagst ja, das wird schon gehen irgendwie. Nein, aber wir würden aussterben. Wir würden gar nicht existieren können. So, man braucht immer Fortsetzung. Dann am Sonntag wird ein Thema sein, bewältige deine Krise. Wir werden am Sonntag kein Abendmahl halten oder haben. Dafür am Karfreitag, das ist in derselben Woche noch, Karfreitag Abendmahl haben. Das ist um 10 Uhr, wird hier Gottesdienst sein, am Karfreitag, am 6. April. Du siehst, wie schnell die Zeit schon vergeht. Wir gehen auf Weihnachten zu. Dann am Donnerstag, wir werden etwas anderes, etwas Außergewöhnliches haben, ein Angebot, du kannst es nützen oder auch nicht, Abendmahl, nein, da ist nur Fußwaschung, kein Abendmahl, Donnerstag, das ist Gründonnerstag, der Papst wäscht etwa 70 Leuten oder einigen seiner ältesten Kardinäle die Füße, wir waschen unseren Brüdern und Schwestern die Füße und dann ist eine geistliche Handlung. In Johannes Evangelium Kapitel 13 ist da beschrieben, Jesus sagt, ein Zeichen habe ich euch gegeben, tut, wie ich es getan habe. Das ist also Fußwaschung und selig seid ihr, so ihr tut. Also ist eine Seligpreisung, genauso wie die Friedfertigen, die wir das Erdreich besitzen oder die reines Herzen sind, die wir an Gott schauen. Also die gleiche Art von der vielen Seligpreisungen im Neuen Testament. Also ist deine Sache. Weißt du, Kopfwaschen, das kann jeder. Und dann runterputzen, runtermachen und so weiter. Aber einander die Füße zu waschen, sich zu demütigen und sagen, du Bruder oder Schwester, ich will dir mal dienen. Das ist der Anfang. Wenn du das nicht kannst, du würdest vielleicht auf der Straße den Leuten Füße waschen, aber wie ist es mit Leuten, wo du eng zusammen bist oder jeden Sonntag dich siehst oder die Woche über, kannst du da auch Leute dienen? Also Fremden können wir gerne dienen, den wir nicht kennen, aber die eigenen Leute, die sind am schwierigsten. Die Familie. Eigentlich heutzutage bräuchten wir keine Fußwaschung, das wäre nicht nötig, weil wir nicht barfuß laufen, vielleicht im Sommer. Aber es ist eine Geste der Aufnahme, der Öffnung, der Herzlichkeit, du bist willkommen. Wie schön es ist, wenn man einander so willkommen heißen kann, auch im Reich Gottes. Und Jesus wurde einmal irgendwo empfangen von einem Simon, einem Pharisäer, und der hat ihm nicht einmal Wasser gegeben, um die Füße zu waschen, also keine freundliche Aufnahme. Und dann kommt diese Frau und die nässt seine Füße mit Tränen und salbt mit Öl und dann hat der Teufel Judas sein Herz erfüllt. Das ist also, in so einer Stunde kann Gott, der Heilige Geist, dein Herz erfüllen oder der Teufel. Beides sind ganz nah beieinander. Bist herzlich eingeladen, anzugucken, wenn du es vielleicht nicht willst, aber mal anzugucken, wie geht das? Vielleicht hast du noch nie nackte Füße gesehen. Nur nebenbei. Aber dienen einander. Das ist ja ein Gebot der Bibel. Gnade verdrängt die Verdammnis, das ist jetzt mein Thema. Die Gnade hat eine positive Kraft. Aus Sünden werden Heilige, das ist also die Wirkung der Gnade. Aus Schwachen werden Starke, aus Armen werden Reiche, also die Gnade. Gott beschenkt uns, verdient haben wir es nicht, aber er ist großzügig uns gegenüber. Und deshalb, was ist die Gnade? Das Gesetz kennt keine Gnade. Fahr mal rot durch und dein Führerschein wird uns bald loswerden. Die Welt ist gnadenlos. Da geht alles nach, wenn du nicht so passt, wenn du nicht in das Schema hineinpasst, fällst du aus dem Rahmen und fällst in Ungnade. Der Mensch ist von Natur voller Schuldgefühle und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie empfange ich Gnade, wie erlebe ich Gnade, die Gnade überhaupt, wenn ich die Regeln nie gekannt habe, nie nach den Regeln gelebt haben. Viele Menschen kommen aus einer Welt der Unwissenheit, Ahnungslosigkeit. Sie haben noch nie göttliche Regeln, Verordnungen oder Anstandsvorschriften oder was weiß ich was gehabt. Und dann kommen sie rein und jetzt plötzlich sagen, wo bin ich denn? Wie benimmt man sich? Und es ist schön, wenn Gott dann gnädig ist uns gegenüber, wenn er sagt, du horch, wir lernen alle. Wir sind alle noch in einem Lernprozess. Wir entwickeln uns. Du musst nicht mit Schuldgefühlen herumlaufen. Er denkt nicht an unsere Sünde, das ist Gnade. Du kannst schlafen, aber wenn du Schuldgefühle hast, dann hast du Albträume, dann hast du Komplexe und vieles, vieles, vieles mehr. Oder du kommst in der Gemeinde und deshalb wir fangen mit der Fußwaschung. Vielleicht das Thema Fußwaschung ist gar nicht mal so schlecht als Einstieg hier über in der Karwoche. Weißt du, wir sind alle barfuß. Wir sind alle nackt auf diese Welt gekommen. Wir haben nichts mitgebracht. Wir leben alle von der Gnade und Güte, die uns ein anderer gibt, die uns ein anderer zuteil werden lässt. Niemand soll sich besser vorkommen, als er ist. Ist irgendjemand gut von uns? Bist du perfekt? Mal ganz ehrlich. Bist du vollkommen? Bist du ein Heiliger? Oder bist du schon als Heiliger zur Welt gekommen? Nein. Weißt du, aber wir haben immer wieder so Komplexe. Die anderen werden bevorzugt. Der liebe Gott liebt die anderen mehr als mich. Aber Gott liebt alle Menschen gleich, jeden Einzelnen. Oder man sagt dann, ja, der andere hat mehr Glück wie ich. Oder ich bin nicht so vollwertig, ich habe so nicht studiert, ich habe nicht das gelernt und nicht das und so weiter. Wir laufen ständig mit Schuldgefühlen und uns werden Schuldgefühle eingeredet. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und dann wird uns gesagt, ja, du musst Buße tun, vor allem in der Kirche oder von den Predigten her. Weißt du, das hast du falsch gemacht, du passt nicht in unsere Norm. In unserer Kategorie, in unserem Schema, oder du musst dich mehr anstrengen, anständig werden, dann könntest du vielleicht in den Himmel kommen. Im Himmel kommen nur Anständige. Aber Gott rettet die Sünder. Jesus kam, um Sünder selig zu machen. Und Sünder empfangen die Gnade. Und du weißt, wie Gnade ist. Gnade ist nicht Leistung. Denk an den Pharisäer und den Zöllner. Der Pharisäer steht im Tempel und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich perfekt bin, dass ich faste, bete, dass ich gebe, dass ich diene, dass ich bete, die Bibel lese, die Heiligen Schriften studiere. Und dann kommt der arme Sünder und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der geht gerechtfertigt davon. Der Mensch kann das Gesetz Gottes sowieso nicht halten, weil das ist unmöglich. Das Gesetz wurde von Engeln den Menschen gegeben und nur Engel können das einhalten und selbst die nicht einmal. Schaffen das richtig. Weißt du, wir haben das Wollen, aber was unser Problem ist, das Vollbringen. Ich schaff's nicht. Ich schaff es nicht. Und deshalb brauchen wir Gnade, weil wir es nicht schaffen. Wir müssen ehrlich sein. Wir geben uns manchmal so an, ja, ich mach das, ich kann das. Du kannst gar nichts, wenn es drauf ankommt. Kannst du deinen Feind lieben? Kannst du jemand lieben, der dich ständig reizt und provoziert und stresst? Kannst du solche Menschen freundlich begegnen und sagen, ich liebe dich? Du betest lieber in deinem Herzen verborgen, wenn der nur verschwinden würde. Oder was auch immer ist. So. Oder wir kommen uns selber als Menschen zweiter Klasse vor. Immer wieder. Du denkst, du bist gut, aber wenn du dich mit anderen vergleichst, die anderen sind immer besser als du. Die sind immer besser wie du. Die haben bessere Eltern, mehr Geld und einen anderen Beruf und so weiter. Und du wirst neidisch. Oder du bist zur falschen Zeit am falschen Ort geboren. Es gibt also solche Dinge. Oder bist mit falschen Leuten zusammengekommen. Oder hast das falsche Parteibuch oder Gebetsbuch, was es auch immer sein mag. Also wir kommen uns immer wieder so minderwertig vor. Und da ist Gnade angebracht. Da bist du froh, wenn Gott sagt, du vergiss das alles. Das brauchst du alles bei mir im Himmel, brauchst du nicht. Du brauchst nicht die paar Moneten, was du da hast. Im Himmel gibt es kein Geld. Im Himmel gibt es keine Scheckkarten. Im Himmel gibt es all diesen irdischen Plunder gar nicht mehr. Bei mir brauchst du nicht. Wenn du einmal bei mir ankommst, wirst du das alles gar nicht mehr benötigen. Überleg einmal, was braucht man alles im Himmel? Brauchst du im Himmel Essen und Trinken? Oder brauchst du diese Klamotten? So, wir sind nackt in diese Welt gekommen und wir gehen wieder nackt aus dieser Erde, von dieser Erde weg. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und was du drüben hast, hast du nur eins, Anspruch auf Gnade und sonst nicht. Du kannst deinen Titel nicht mitnehmen, kannst deinen Beruf nicht mitnehmen, kannst dein Bankkonto nicht mitnehmen, kannst dein Sparbuch nicht mitnehmen, kannst gar nichts mitnehmen. Wir nehmen nichts mit aus dieser Welt. Wir haben nichts hergebracht. Wir leben hier von der Gnade, was uns die Eltern geben, was uns die anderen Leute geben, was uns irgendjemand was schenkt. Wir sind auch hier von der Gnade abhängig. Im Himmel wird es keine Juden mehr geben, keine Amerikaner mehr geben, keine Deutschen, keine Polen, keine Russen, keine Chinesen. Niemand. Im Himmel wird alles gar nicht mehr sein. Da werden sie alle gleich sein. Im Sterben sind alle gleich. Hast du noch nicht gemerkt? Im Sterben sind alle Menschen gleich. Alle müssen den gleichen Weg gehen. So, erst wenn du dich nicht mehr mit niemandem mehr vergleichen kannst und sagst, also ich bin so schlecht, ich bin so durchgefallen überall, erst dann bist du so dankbar für die Gnade. Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Und deshalb hat er einfach erfahren dürfen und können, ich lebe und was ich bin, bin ich allein aus Gnade. Ich kann mich nicht rühmen, ich habe Menschen auf dem Gewissen, ich habe Fehler gemacht, ich war ein Verfolger der Gemeinde, ich habe so viel Dummheiten gemacht. Und Gott sagt, vergiss es, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Juden und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und so weiter, die machen einen wirklich fertig, wenn du dann mit solchen Leuten zusammenkommst, vor allem Christen, die sich als Christen ausgeben. Ja, also man raucht nicht, man trinkt nicht, man flucht nicht, man geht nicht bei Rot über die Ampel, das macht ein Christ nicht und dergleichen. Also und man tut keine Fliege was und man macht also keine Fehler. Das und so weiter. Und wir machen Fehler. Weißt du, wir machen die Fehler, wenn uns niemand zuguckt. Da machen wir am allermeisten Fehler und wir brauchen Gnade. Und dann die Pharisäer, dann, sie machen sogar Jesus fertig und sagt, guck mal, wenn der ein Prophet wäre, wüsste, was diese Frau, was das für eine Frau ist. Oder er würde nicht mit den Sündern und Gottlosen essen, der würde schon Unterschied machen. Aber Jesus hat keinen Unterschied gemacht zwischen Insider und Outsider. Ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen, die werden dich vielleicht schockieren, damit du die Gnade so richtig verstehst. Die Gnade verdrängt alle Verdammnis, alle Minderwertigkeit und so weiter. Etwas sagen, das dir vielleicht hilft zu verstehen. Also mir hat es geholfen auf jeden Fall. Vielen Menschen geht erst schlecht, wenn sie religiös werden. Vielen Menschen geht es schlecht, wenn sie religiös werden. Dann kriegen sie Komplexe, da hören sie eine Predigt. Ihr seid alle allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, was ihr bei Gott haben sollt. Und du denkst ja, als ich Christ wurde, der Evangelist, der mich zu Christus führte, der schrieb, du sollst deine Sünden Gott bekennen. Ich habe gedacht, ich habe gar keine Sünden. Bis ich darüber nachdachte, was ist überhaupt Sünde? Weißt du, man kann Sünde einreden und dann redet man die Sünde raus. Oder so, zumindest so habe ich den Eindruck als erstes gemacht, bis ich selbst erkannt habe, du, nobody is perfect, niemand ist vollkommen. Und dann erst, als ich merkte, niemand ist vollkommen, nenn mir einen Menschen, der vollkommen ist. Der Vater, habe ich gesehen, mein Vater macht auch Fehler, wenn ihm niemand zuguckt. Meine Mutter, die ist auch nicht vollkommen. Meine Brüder und Schwestern, die sind auch nicht vollkommen. Wer ist überhaupt vollkommen? Also niemand. Und erst dann habe ich gemerkt, du bist auch nicht vollkommen. Und wir denken manchmal, wir sind perfekt, sogar als Christ. Ich habe eine Erfahrung in meinem geistlichen Leben oder christlichen Leben gemacht. Ich habe zeitlang gedacht, ich kam in eine Gemeinde und ja, die Leute waren im Streit miteinander, die haben sich gestritten, was das Zeug hielt. Lauter Lappalien, letztendlich, es ging nur um Äußerlichkeiten. Ob die Frauen auf der Seite sitzen, die Männer auf der Seite oder was das auch. Es waren lauter Äußerlichkeiten, die haben sich gezankt und gestritten und Geschäftsversammlungen abgestimmt. Die einen waren dafür und dann waren sie nicht mehr dafür. Oder ob man aus diesem Liederbuch singt oder jenem Liederbuch singt, welche Lieder man singt. Weißt du, die haben sich über Nebensächlichkeiten sich gezankt oder diskutiert und debattiert. Ich habe gedacht, und das wollen Christen sein? Die sich so über Bagatellsachen auseinandersetzen und diskutieren. Und am Schluss habe ich gedacht, ich bin der einzige Heilige. Ich habe mit denen nichts zu tun. Zuerst einmal, das war so meine Einstellung, ich habe mit denen nichts zu tun. Ich kann mich hinsetzen, wo ich will, auf der Seite oder auf der Seite. Und ich kann auch das Lied singen und das Lied. Die meisten Lieder habe ich sowieso nicht gekannt. So musste ich sowieso alles lernen, die Lieder zu singen. Und ich bin der Einzige, der in Ordnung ist. Bis Gott zuließ, dass ich auf die Nase fiel. Dass ich einen Fehler machte, wo ich gesagt habe, danke Herr, dass niemand es gesehen hat. Und dass niemand dabei war. Und dass ich niemand Rechenschaft schuldig sein muss und das sagen muss. Und da habe ich gelernt, du musst nicht so fromm sein. Du musst nicht dich besser stellen, als du bist. Du musst nicht mit Krawatte und Anzug und Fliege oder Zweireiher zum lieben Gott kommen. Du kannst zum Herrn kommen, so wie du bist. Weißt du, in der Gemeinde, wo ich kam, in der Gemeinde, wo ich war, da musste man immer mit einem Anzug, im Anzug kommen. Und die haben gesagt, du kannst mit Gott nicht beten. Also man hat mir erzählt, man redet mit Gott erst, wenn man sich gewaschen hat, Zähne geputzt hat, sich gekämmt hat und sich frisiert hat. Aber ich wollte morgens, wenn ich so aufstehe, sagen, guten Morgen, lieber Heiland. Aber dann, ich habe Komplexe gehabt, mit Gott zu reden, weil ich musste mich zuerst schön machen. Er ist der König, der ist der Herr und die Majestät. Du wirst auch, der Mann hat gesagt, du wirst zum König nicht so gehen. Da wirst du dich zuerst auch parfümieren und was weiß ich, schön machen. Aber Gott weiß, wie ich aussehe, wenn ich verrammelt und vergammelt bin. Er weiß, er kennt mich. Also ich muss ja mich nicht. Aber du siehst also, was die Leute einem einreden von Äußerlichkeiten. Du musst angezogen sein. Du darfst nicht nackt im Badezimmer mit dem lieben Gott reden. Ich habe am liebsten im Badezimmer mit dem lieben Gott geredet, wo ich aus der Dusche rauskomme. Und am schönsten war es unter der Dusche. Und du wirst nicht glauben, wir waren eine große Familie. Ich habe die schönsten Gebetsstunden auf der Toilette gehabt. Aber als ich das jemand sagte, dann sagte Bruder Matutis, das ist unanständig. Und du siehst, also Gott hat all das Natürliche den Menschen gegeben. Gott weiß, wie ich nackt aussehe. Und Gott weiß, wenn ich morgens aufstehe, wie ich mich fühle und was da mit mir los ist. Aber dann so Vorschriften. Du siehst also, das sind nur Äußerlichkeiten. Es gab noch viel schlimmere Sachen. Was ein Christ tut und was ein Christ nicht tut. Die Pharisäer, diese Perfektionisten haben dann eingeredet, also du musst erst ohne Sünde sein. Du kriegst den Heiligen Geist nur, wenn du reines Herzens bist. Also du musst perfekt sein. Du musst sündlos sein. Erst wenn du sündlos bist, bekommst du den Heiligen Geist. Aber ich dachte, das schaffe ich nie. Ich werde nie sündlos werden. Immer wieder passiert mir. Selbst wenn ich nur denke, jetzt 3 Wochen geht's gut, aber die 4. Woche, da falle ich irgendwo. Die Gnade vertreibt alle Minderwertigkeitsgefühle, alle Verdammnisgefühle. Und ich habe eines erlebt in meinem Dienst, nachher später als Pastor, da wo ich am schwächsten war, wo ich mich am elendsten gefühlt habe, da habe ich am meisten die Gegenwart Gottes gefühlt und empfunden und Gott erlebt, wer Kranke geheilt hat, wer Menschen gesegnet hat, immer in Augenblicken, wo ich mich am schlechtesten gefühlt habe, welcher Form auch immer. Vielleicht habe ich mit meiner Frau gezankt. Du sagst ja, das macht man nicht als Christ. Doch, dann macht man Fenster zu, dass man nichts auf der Straße hört. Ja, aber dann gehe ich in die Versammlung, gestresst stehe ich vorne und predige das Wort Gottes und der Herr segnet, trotzdem ich mich mit meiner Frau gezankt habe. Wir haben nichts geschlagen, aber mit Worten, man kann sich auch mit Worten diskutieren. Du siehst, also das Äußere, Gott schaut gar nicht auf das Äußere, Gott sieht das Herz an. Gott sieht nicht die Person an, Gott sieht das Herz an. Weißt du, wenn ich dann auch die Jünger Jesu anschaue, weißt du, der Herr kennt, wer was ist. Und er weiß die Absichten. Guck mal, der Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Aber ich sterbe für dich, wenn alle weggehen, wenn alle dich verlassen. Auf mich kannst du dich verlassen. Und Gott lässt fallen. Gott erlaubt das. Weißt du, Gott liebt die Menschen in ihrer Schwachheit. Und er weiß, dass es gerade in der Schwachheit er sich offenbaren kann und wirken kann. Die Jünger Jesu, die wollten was Großes tun, aber die kamen nicht mehr dazu, die liefen alle weg. Die verließen alles. Und gerade diese Jünger hat der Herr aufgesucht, ist ihnen nachgegangen. Und später werden sie verhört, auch wieder von den Frommen, nur weil sie was Gutes getan haben. Sie haben den Krüppel dort an der Tür von der Tempelstür geheilt. Sie haben gesagt, komm, steh auf, spring, der Herr ist gut, wunderbar. Ein Heilungsgottesdienst haben sie dort draußen vor dem Tempel veranstaltet. Und da bekehrten sich gleich 5.000 Leute. Also die Sache hat Aufruhr gesorgt. Und jetzt werden die Jünger Jesu geschlagen, bedroht, das dürft ihr nicht mehr. Du siehst also, wenn du was Gutes tun willst, am schlimmsten ist die fromme Feuerwehr. Sind am schlimmsten die Scheinfrommen, die Stillen im Lande. Ja, ihr sorgt für Aufregung. Weißt du, Gott liebt die Menschen, auch wenn du Fehler machst. Auch wenn du in der Schwachheit was getan hast oder was gesagt hast. Ich werde nie vergessen, als ich Traktate verteilte, so in München auf dem Stachus da, verteile ich fleißig Traktate, ich liebe den Heiland, brenne für den Heiland und gebe die Schriften weiter. Da kommt einer der Ältesten, ich wusste nicht, dass er ein Ältester ist aus der Gemeinde, wo ich dort Mitglied war, nimmt so einen Zettel und sagt, wie heißt du? Und dann schreibt er auf, dass ich heiße. Ein paar Tage später werde ich zitiert, wer hat dir die Erlaubnis gegeben, Zettel zu verteilen im Namen unserer Gemeinde? Ich habe gesagt, niemand. Ich habe selber den Stempel nachgemacht und selber verteilt und so weiter. Und ich denke, der Heiland muss bekannt gemacht werden. München ist eine große Stadt. Jesus muss bekannt gemacht werden. Und da wurde gleich zitiert, Bruder Matutis, bitte, du hast ohne unsere Erlaubnis das gemacht. Und jetzt musst du den Stempel abgeben. Das war so ein großer Schock. Ich denke, wo sind wir denn? Man sollte froh sein über jeden, der was für den lieben Gott tut. Aber die haben keine Gnade für die anderen, die wollen nur sich selbst erbauen. Ja, wir wollen wissen, was du verteilst und was du da weitergibst. Weißt du, wenn ich das in der Gemeinde verteilt hätte, wäre was anders. Aber ich habe draußen auf dem Stachus verteilt, da wo die Menschen vorbeigingen. Da kann jeder doch was tun. Und ich als Pastor wäre froh, wenn meine Mitglieder oder Gemeindeleute auf der Straße Traktate verteilen und sagen, kommt her in der Nazareth-Kirchstraße 51, dort wird Jesus verkündigt. Ich wäre glücklich gewesen. Und ich habe auch nichts anderes getan. Ich habe nur Traktate von Werner Heukelbach verteilt. Gerade du brauchst Jesus. Also Besseres gibt's nicht als diese Traktate. Und was ist passiert? Wurde da von dem religiösen Kati zitiert, so wie die Apostel damals. Wer hat euch den Macht gegeben? Wer hat euch Autorität gegeben? Ja, Jesus. Jesus wollte es. Und du siehst, du darfst nicht einmal für Jesus was tun in den Kirchenkreis. Und die haben nur eines, sie haben kein Geld dem Armen gegeben. Weißt du, denen wäre lieb gewesen, der würde weiter betteln und kriegt das seinen Groschen und führt vielleicht an den Tempel ein bisschen was ab, da verdienen sie was noch dabei. Nein, jetzt ist er geheilt. Der zahlt ja keine Kirchensteuer mehr, diese Art und Weise. Oder jetzt kommt jemand anders an den Platz. Teste mal. Probier einmal in deiner Kirche, sag deinem Priester, lass uns zusammen beten oder lass uns zusammen auf die Straße gehen und missionieren oder lass uns den Mann auf die Beine wieder stellen und ihm weiterhelfen, dass er wieder lobt und Gott preist und so weiter. Der wird in Ohnmacht fallen. Oder als ich jemanden mal zum katholischen Priester schickte, weil ich nicht beten wollte für diese Person, sage ich, ja, du bist katholisch, geh zu deinem Priester. Und die Katholiken haben ja Krankensalbung in ihren Sakramenten. Und da geht sie hin und sagt, nein, also wie kommen Sie darauf, dass Sie mich bitten, um Öl zu salben? Sagte, ja, ich bin krank. Ja, aber das ist für Sterbende. Und die Frau war fast im Sterben. Und aber dieser Mann dann gehorcht und tat, der Priester tat es. Und was ist passiert? Die Frau wurde geheilt. Und jetzt glaubt er am Schluss nachher, er hat die Heilungsgabe. Wenn wir das tun, was die Bibel sagt, zuerst mal sind die Leute schockiert. Ist der alte Mensch schockiert, aber Gott gebraucht. Aber die Frau, die mir das erzählt hat, und ich soll kommen und für sie beten, da habe ich gesagt, nein, du bist hier in der Kirche, geh zu deinem Priester, der soll dich mit Öl salben und für dich beten. Ja, aber der glaubt nicht. Gott schaut nicht, ob der Mensch glaubt oder nicht. Gott schaut, ob der Mensch gehorcht oder nicht. Das ist, worauf Gott schaut. Ob er gehorcht oder nicht, nicht ob er glaubt. Kannst du sagen, dass du glaubst? Kann ich sagen, dass ich glaube? Das beweist sich nur, ob ich gehorche. Und du siehst also, die Gnade hat bei dem katholischen Priester dort gewirkt, dass er am Schluss glaubte, er hat die Heilungsgabe. Tu das, was Gottes Wort sagt, und du wirst merken, es funktioniert. Gnade vertreibt die ganzen Minderwertigkeitsempfindungen und Komplexe. Als ich das erste Mal mit jemandem betete und die Hände auflegte, im Namen Jesu, und habe ich gesagt, was ist, wenn es nichts passiert? Was ist, wenn es nichts passiert? Du siehst also, der Teufel kommt gleich mit allen möglichen Vorhaltungen. Und was ist, wenn nichts passiert? Aber was ist, wenn was passiert? Und ich habe gebetet und der Herr hat gerade, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, wo ich nicht einmal geglaubt habe, dass was passiert. Ich habe gedacht, ich bin kein Heilungsevangelist. Ich habe noch nicht einmal die Gabe der Krankenheilung. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Gaben oder irgendwelche Gaben überhaupt habe. Das war mir gar nicht bewusst. Und ich muss euch ehrlich sagen, mir ist bis heute nicht bewusst, ob ich irgendwelche Gaben habe. Aber wenn ich das tue, was Gottes Wort sagt, passiert es. Vertreibt dieses unwürdige Gefühl, du kannst nicht. Weißt du, Gott wirkt durch uns. Wir müssen nur gehorchen. Wir müssen nur gehorchen, auf Kranke die Hände legen. Und du wirst verblüfft sein, das funktioniert. Die Gnade ist es, wie wirkt. Nicht du heilst es. Und je weniger du von dir eingenommen bist, und je weniger du an dich selber denkst, desto mehr kannst du. Wenn wir uns selbst vergessen, weißt du, wenn wir nicht mehr an uns selber denken, dann wirkt Gott durch uns. Also ich bin schwach, ich bin elend, ich kann nicht. Paulus ging nach Korinth, er zittert, er traut sich nichts zu. Und in dem Moment, wo du dir nichts zutraust, da ist die Gnade wirksam. Dann arbeitet Gott in diesem Fall. Dann kannst du Berge versetzen. Wenn du sagst, ich habe keinen Glauben, dein Glaube ist nur so groß wie ein Senfkorn, aber dann sprichst du zu dem Berg und der hebt sich weg. Die Menschen verbieten dir das, was Gott tun möchte, das darfst du nicht. Aber du hast die Gnade, das Recht. Gnade gibt dir das Recht, so zu tun, was er da in der Bibel den Menschen vorgeschrieben hat oder empfohlen hat. Es ist interessant, Apostelgeschichte 4,31, als dann die Jünger verprügelt, geschlagen, bedroht zu den ihrigen, also zu den Lieben ihrer Familie kamen, zu den Gläubigen in Jerusalem kamen, dann haben sie gesagt, guck mal, was die alles gemacht haben. Die haben uns verboten, im Namen Jesus zu reden. Und dann haben sie gebetet. Und gerade in einer Stunde, wo man richtig auf der Nase liegt, wo man Beulen hat, wo man Striemen hat, wo man blaue Flecken hat, in dem Moment, wenn da beteten sie, und was passiert? Die Gnade fällt runter. Gottes Gnade kommt auf sie herab und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Städte bewegte sich, Apostelgeschichte 4,31, und sie fingen in Freimut und sagten, und was, jetzt lassen wir uns nicht unterkriegen, jetzt machen wir erst recht weiter. Die Gnade ist es, was uns die Fähigkeit gibt, erst recht weiterzumachen, erst recht weiter zu predigen, erst recht Kranke zu heilen, erst recht Dämonen auszutreiben, erst recht. Und von wegen da sich verbieten lassen. Gnade befähigt dich, über deinen Schatten zu springen. Hier, die Apostel, die kamen nach Hause, Bruder, oh, es tut mir so weh, es schmerzt. Und dann wurden sie voll Geistes. Plötzlich reden sie in anderen Sprachen, genauso wie am Pfingsttag damals. Wenn Gott wirkt, wird man geschüttelt und gerüttelt und die Städte bewegt sich. Der Mensch, der alte Mensch erschrickt, die Frommen werden nervös und ja, was soll das noch werden? 5000 Leute bekehren sich mit einem Schlag. Die Apostel flohen nicht vor den Bedrohungen. Das ist Gnade. Gnade ist, dass du stehst und sagst, mit Gott gehe ich weiter. Mit Gott lasse ich mich nicht davon scheuchen. Lass mir nicht Maulkorb aufbinden. Mit Gott, der Heilige Geist, ich habe die Gnade, Gott hat mich gerufen, Gott hat mich berufen. Ich habe die Salbung und ich werde predigen. Tot oder lebendig. So haben die dort gemacht und dort Gott gedient. Und sie hatten Frieden und sie blieben ganz ruhig. Und am nächsten Tag sind sie wieder auf dem Marktplatz und heilen schon den Nächsten. Sie machten genau dort weiter, wo man sie begrenzen und beschneiden wollte. Die Gnade vertreibt die Menschenfurcht. Weißt du, wenn du unter der Gnade Gottes bist, unter der Gunst Gottes, Gnade ist Gunst, unter der Gunst Gottes ist Gott für uns. Wer kann und wer mag gegen uns sein? Wer kann überhaupt was gegen uns ausrichten? Sie hörten nicht auf die Priester, sie hörten auch nicht auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das kann man nicht. Wenn die Gnade auf deinem Leben ist, dann kannst du alles. Dann bist du zu allem fähig. Die Gnade befähigt dich. Die Gnade gibt dir einen anderen Status. Die Gnade macht dich zu einem anderen Menschen. Weißt du, deine Schulden sind bezahlt. Ich meine geistliche Schulden, deine Komplexe sind alle von dir genommen. Du hast Gnade vor Gott gefunden. So, und jetzt stehst du da und sagst, ich diene Gott, ich diene nicht den Menschen. Ich diene nicht den Pharisäern. Ich diene nicht dem Tempel oder den Juden, wem auch immer. Ich diene dem lebendigen Gott. Das ist Gnade. Es ist eine Gnade, Kind Gottes zu sein. Es ist ein Vorrecht. Gnade ist ein Vorrecht. Sie haben herausgefunden, Jesus liebt uns, er ist für uns, der Heilige Geist ist mit uns und der Heilige Geist hat uns an den Platz gebracht, der Heilige Geist hat uns an diese Stelle gestellt. Das ist Gnade, dass ich an diesem Platz ausfüllen darf und dienen darf. Die Sache Gottes geht weiter und das ist Gnade mit mir, mit dir, mit uns. Gott hört nicht auf zu handeln, zu arbeiten. Sie haben herausgefunden, dass sie für eine große Sache arbeiten. Das ist Gnade. Ich arbeite nicht dafür ein Kickerless-Verein oder so irgendeine kleine Gruppe oder Grüppchen. Nein, ich diene der großen, universellen Sache Gottes. Und als sie das erlebten, das ist Gnade. Was für ein Vorrecht. Ich soll Gott dienen? Weißt du was, als ich das begriffen habe, ich soll Gottes Wort predigen, ich traue mir das gar nicht. Weißt du, aber Gnade macht uns fähig, dass du dir alles dir zutraust, sogar unmögliche Sachen zu tun. Du kannst, weißt du, wenn du die Gnade Gottes erlebt hast, dann traust du auch starken, mächtigen, überlegenen Leuten gegenüber zu treten. Kannst sagen, hören Sie mal, also das darf nicht wahr sein. Dann kannst du Leute korrigieren, kannst du Leuten widersprechen, kannst du sagen, es wird nicht regnen, es sei denn, dass ich sage, Elia, verstehst? Stell mal vor, ja, und was ist dann? Manchmal nehmen wir uns den Mund so voll, aber wenn du unter der Gnade Gottes bist, dann darfst du ruhig den Mund voll nehmen und mutig und entschlossen und kühn sein. Ich hatte eine Geschichte da mit der Stuttgarter Zeitung einmal, und die haben einen bösen Bericht da geschrieben, und wenn der Bericht veröffentlicht worden wäre, hätte ich einpacken können und auswandern. Also, und dann liest er mir, der Reporter, diesen Bericht vor und sagt, haben Sie noch irgendwas zu sagen oder hinzuzufügen? Und dann irgendwie kommt die Salbung. Die Gnade und Salbung hängen immer eng zusammen. Der Heilige Geist und Gnade. Und da kommt die Salbung so am Telefon. Und dann sagt er, haben Sie noch was dazu zu sagen? Und das war so gemein und so gehässig. Und dann sage ich nur, diesen Bericht werden Sie nicht bringen. Und dann lege ich auf. Und dann sagt meine Frau aus dem Zimmer und sagt, ja, was hast du gesagt? Ich habe dem Mann gesagt, dass er den Bericht nicht bringen wird. Dann habe ich gleich Komplexe bekommen. Ja, wer bin ich? Die Zeitung macht, was sie will. Das ist die fünfte Macht im Staat. Und bringt den Bericht. Wenn sie den Bericht bringen wollen, bringen sie den Bericht. So, aber ich habe gesagt, sie werden diesen Bericht nicht bringen. Mund zu voll genommen. Wenn die Salbung auf deinem Leben kommt, kannst du ruhig den Mund zu voll nehmen. Kannst du sagen, Berg, heb dich weg. Am nächsten Morgen, ich hab nicht geglaubt, dass ich glaubte, die Zeitung wird den Bericht bringen. Ich habe die Zeitung abonniert, aber was war am Morgen? Die Zeitung war nicht im Briefkasten. Ich fahre runter an die Straße, ich wollte genau wissen, ob die den Bericht gebracht haben, so wie der gesagt hat. Die Zeitung war nicht am Zeitungsstand. Fahre ich zum Bahnhof. Im Bahnhof ist die Zeitung nicht ausgeliefert. Fahre nach Hause, ist schon mittlerweile schon 8 oder 9 Uhr, und sage, ich möchte die Zeitung haben. Wo ist die Zeitung von heute? Dann sagt sie, heute, das wissen Sie nicht, die Stuttgarter Zeitung wird bestreikt. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, in der neuen Geschichte, wurde die Zeitung bestreikt. Und der Bericht wurde bis heute nicht gebracht. Weißt du, wenn Gott dir die Gnade schenkt und die Salbung schenkt und das richtige Wort schenkt, ein Rhema-Wort schenkt, weißt du, dann kannst du in Autorität reden. Also Gnade ist, dass du dann in der Autorität Gottes sprichst, Worte aussprichst, da haut's den Stärksten um. Sogar die Presse wird lahmgelegt. Nur wegen mir musste die Stuttgarter Zeitung 5 Tage lang bestreikt werden, bis ich da den Mietvertrag unterschrieben habe, den ich haben wollte. Gnade. Manchmal lässt Gott Dinge nur allein wegen dir geschehen. Den Sturm da beim Jona, das war auch Gnade, weil er von Gott weggelaufen ist. Weißt du, wir denken manchmal, wir sind im Willen Gottes, aber Gott segne gerade die Menschen, die nicht im Willen Gottes sind. Entschuldigung. Gott segne gerade die Menschen, die von Gott weglaufen. Denk an Jona. Er geht in die falsche Richtung. Gerade diese Leute, den Leuten geht Gott besonders nach. Lässt ein Sturm geschehen. Und der Jona, der ist so sicher, oh Gott, bringt mich auch durch die Stürme des Lebens. Und dann wird er gewürfelt und das Los fällt auf ihn. Jona, was machst du? Was ist dein Geschäft? Wo bist du unterwegs? Ja, ich bin ein Diener Gottes. Ja, aber falscher Diener. Das ist in falsche Richtung. Und dann, ja, schmeißt mich raus und das ist erledigt. Der dachte, mit meinem Leben ist zu Ende, aber das ist Gnade. Wenn wir denken, mit unserem Leben ist zu Ende, da fängt unser Leben erst richtig an. Dann fängt die Gnade an zu greifen, zu funktionieren, zu wirken. Und er wird rausgeschmissen und da steht schon ein Fisch mit Maul offen. So ein Moby Dick oder weißer Hai oder was, wie dieser Fisch auch geheißen mag, der verschluckt. Und der hat einen Kompass und der weiß ganz genau, wo der liebe Jona hin muss. Nach Joppe, und dann muss er kotzen, und wer kommt raus? Jona. Und das ist Gnade, dass Gott einen dorthin bringt, wo er haben will. Du läufst vielleicht Gott weg, und wir haben genug Leute, die Gott weglaufen, aber Gott bringt uns an den Punkt. Und du fragst dich, wieso, weshalb? Es ist Gnade. Es ist Gnade, die du nicht erklären kannst. Wenn Gott einen harponiert hat, wenn Gott seine Hand auf irgendein Leben gelegt hat, der kann sich wenden, sich drehen und so weiter, da kann Gott nicht weglaufen. Also, und jetzt ist er da. Und Jona ist einer der großen Propheten, der dann über die Gnade schreibt. Nun weiß ich, dass du gnädig bist. Ich wusste schon immer, dass du gnädig bist. Du warst mit mir gnädig. Und er hat 3 Tage gepredigt und die Leute haben sich bekehrt in Ninive. Und er glaubt gar nicht, dass Gott gnädig ist. Aber er erlebt es, dass die Stadt verschont wird und die Stadt nicht untergeht, wie er gesagt hat, in 40 Tagen. Gnade vertreibt die Verdammnis, wenn jemand Gnade bei Gott gefunden hat. Gottes Plan mit deinem Leben ist immer Gnade. Immer Gnade. Weißt du, er drückt ein Auge zu und auf den anderen will er gar nicht sehen. Das ist Gnade. Er ignoriert deine Fehler. Die sind deine Sünden vergeben. Fertig. Er macht nicht so viel rum an unseren Sünden. Weißt du, wir möchten wissen, wie oft hast du gesündigt, was hast du gesündigt, wie schwer war die Sünde. Er vergibt unsere Sünde. Nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach seiner Gnade. Und bei ihm ist viel Erbarmen, sagt meine Bibel. Die Frommen können das nicht verkraften. Wenn der wüsste, wenn der ein Prophet ist, dann wüsste, was diese Frau für ein Mensch ist. Aber Jesus wusste besser als alle Menschen. Er wusste, was in den Menschen drin ist. Er wusste sogar, was die Pharisäer denken. Und dann sagt er, Frau, guck mal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der dient ganz anders, ganz viel hingegebener. Entdecke das Geheimnis deines Lebens und das ist Gnade. Alles, was du bist, bist du aus Gnaden. Nicht, dass du dich rühmen kannst. Gottes Geist und die Gnade Gottes verändert einen Menschen total. Wenn du dessen bewusst bist, ich habe Gnade vor Gott gefunden. Egal, was jetzt kommt, was jetzt passiert, Gott ist gnädig, Gott ist gütig. Du bist nicht für das Grab bestimmt. Weißt du, manche Menschen leben nur, dass ich glücklich und selig sterbe. Dass ich gesegnet sterbe, dass ich in Frieden sterbe, im Bett am besten. Naja, viele sterben im Bett, nicht auf der Autobahn oder sonst was. Man bemüht sich, weißt du, aber die Apostel haben gar nicht gesucht, dass sie friedlich sterben. Die meisten Apostel starben als Märtyrer. Die starben alle als Märtyrer. Die haben nicht gesucht, oh, ich möchte einen sanften Tod, friedlichen Tod so hinlegen, meine Lieben sind versammelt und so weiter. Nein, für sie war es Vergnügen, die Gnade zu verkündigen, die Gnade Gottes weiterzugeben, den Glauben weiterzugeben und gegen die Mächte der Finsternis vorzugehen und gerade den Leuten zu predigen, die am unwürdigsten waren. Kriminellen, Armen, Sklaven, Unterdrückten, Ausgebeuteten, denen haben sie die Gnade verkündigt. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die brauchen die Gnade und die Güte Gottes. Wir denken auch, ja, die Großen, die Starken, die Weisen, die Klugen, die brauchen die Gnade. Nein, die Gnade brauchen die, die unwürdig sich vorkommen. Also, mich liebt niemand. Für mich und nach mir kräht kein Hahn. Gerade diese Leute brauchen Jesus, nach denen kein Hahn kräht. Nach denen niemand fragt. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Das war Gnade. Da hat der eine, der nicht gebändigt werden konnte, der alles zerstörte, dieser besessenen Gardera. Zu dem, extra wegen ihm, kommt Jesus rüber auf die andere Seite und macht ihn frei. Wegen dem. Der Herr Jesus geht manchmal nur wegen einem einzigen Menschen irgendeinen Gang, keinen Weg, nur weil er einem helfen will. Und das ist Gnade. Gott kümmert sich um jeden Einzelnen. Dass er sich um dich kümmert, das ist Gnade. Du bist nicht von, du hast kein blaues Blut in deinen Adern, zumindest die wenigsten von uns. Weißt du, du bist ganz normal, aber Gott ist gnädig und gütig. Der Teufel kennt keine Gnade. Das Gesetz kennt keine Gnade, aber der Herr, er sagt, meine Gnade reicht aus für dich. Und seine Güte wird mir nachfolgen, jeden Tag neu. Weißt du, der Teufel möchte, dass du immer in Ungnade bleibst. Und dass niemand dich mag, dass du immer ein Außenseiter bist. Aber die Gnade ist es, dass du hochkommst, dass Gott mit dir sich beschäftigt und abgibt und dass du ein ewiges Leben hast, dass du Freude am Leben hast, dass du dein Leben genießen kannst. Das ist Gottes Wille. Und das ist Gnade, dass gerade du aufstehen darfst. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, ich gebe dir, steh auf und geh weiter. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer Gnade einmal erlebt hat, mir ist es alles vergeben. Alles. Der denkt über andere Menschen ganz anders. Weißt du, wir müssen Gnade erleben. Gott muss uns erstmal gnädig gewesen sein. Bevor wir Gnade weitergeben müssen, geben können, müssen wir zuerst mal erlebt haben, wie Gott bei uns alles gut macht. Bei uns ist Hopfen und Malz verloren. Bei uns ist alles verbrannt und wir sind zerstört und liegen am Boden und gerade zu dir kommt der Heiler und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Gnade lehrt uns ein anderes Leben. Einfach, ich lebe auf Kosten Gottes. aus seiner Barmherzigkeit. Gnade macht uns sympathisch, Gnade macht uns geduldig, Gnade macht uns liebevoll, Gnade macht uns großzügig. Mir ist Gnade widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Und plötzlich, ich kann auch anderen Menschen dann vergeben. Weißt du, wenn er mir das alles vergeben konnte, und deshalb, je schlimmer einer gefallen ist, desto besser kann er Gott dienen. Je tiefer er in der Sumpf, im Dreck, in der Sünde gewesen ist, je mehr er die Gnade verstanden hat, weißt du, dann guckt man nicht auf Perfektionismus. Ist alles perfekt? Ist alles im Quadrat? Ist alles schön in Reihe und Glied? Weißt du, dann beherrscht man sogar das Chaos. Weil Gott gnädig ist. Weißt du, viele Menschen sind ruppig, herzlos, hart, unbarmherzig wie eine Kratzbürste. Warum? Weil sie keine Gnade erlebt haben. Aber wenn Gott dich mal so richtig weich geklopft hat und du tief unten am Boden lagst und dich von allen Menschen verlassen fühltest, niemand mag mich, niemand versteht mich, niemand kümmert sich um mich, und der Herr sagt, aber ich habe dich in deinem Blut gesehen, ich habe dich gesehen, wie du da dahin gesiecht bist, ich will dich. Du gefällst mir, komm her zu mir, mühselig und beladen, ich will dich erquicken. Wenn du diese Gnade erlebt hast, mich hat Gott rausgesucht, mich hat er angenommen, mir hat er vergeben, dann kannst du auch anderen gegenüber sein. Und dann erlebst du, was Gnade ist. Manchmal geht es mir so als Christ, nicht als Pastor, als Christ, sage ich nur. Manchmal geht, zuerst mal, wenn Leute erzählen oder wenn ich Leuten zugucke, wie die dann sich abstrampeln und abmühen, denke, Mensch, das Kind, die sollen sich anstrengen, mal anstrengen, zusammenreißen, das geht, alles geht, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Aber dann sagt mir eine Stimme, und Johannes, wie ist es bei dir? Wie war es bei dir? Ich habe auch manchmal mich zusammengerissen und hat es nicht geklappt. Und wie froh war ich, dass Leute gnädig zu mir waren. Jemand hat gesagt, als ich mal Probleme hatte und gesehen hat, wie ich da mich abkämpfe und als junger Christ, dann sagte, weißt du, Bruder Matthäus, beruhige dich. So war es bei uns auch. So, wir mussten auch das alles durchmachen. Die ganzen Kinderkrankheiten, das mussten wir alles durchmachen. Und es war so tröstlich für mich, dass der alte Bruder gesagt hat, beruhige dich, reg dich nicht auf. Wir mussten auch alles das durchmachen. Wenn du die Gnade einmal erlebt hast, dann bist du auch zu anderen Menschen gnädig. Weißt du, die Leute, die keine Kinder großgezogen haben, die wissen, wie man Kinder erzieht. Aber wenn du selber schon Kinder großgezogen hast, dann weißt du, also, das ist also schon eine Arbeit. Und viele ältere Leute, und das ist das Schlimme dabei, viele ältere Leute, ältere Menschen insbesondere, die haben vergessen, dass sie mal selbst Kinder waren. Dass sie selbst mal ihren Nachbarn auf die Nerven gegangen sind, selbst mal die Scheibe ausgeschlagen haben, selbst mal irgendwas Dummes gemacht haben. Also wir haben so schnell vergessen. Ich werde nie vergessen, mein Vater. Bei uns in Russland gab es nicht so viel Fensterglas, und zumindest nicht nach dem Krieg. Und ich habe irgendwie, es war Herbst, das werde ich nie vergessen. Wir haben mit Kartoffeln so Schlacht gemacht, Kartoffelschlacht, so mit Kartoffeln hin und her ein bisschen geworfen. Und irgendwie fliegt mir eine Kartoffel ein bisschen auf die Seite und ich schlage eine Fensterscheibe aus von unserer Wohnung. Und ich wusste jetzt gibt es eine Tracht Prügel. Und dann mein Vater, ich wusste, also das ist schwer, neues Fensterglas zu beschaffen. Und dann sagte er, beruhige dich, ich habe auch mal eine Fensterscheibe ausgeschlagen. Mir ging es auch nicht besser. Und beruhige dich, auf die Schulter geklopft. Wir mussten viele Jahre mit einem Pappkarton vom Fenster damit leben. Und ich wurde ständig erinnert. Aber das hat mich erinnert, dieser Pappkarton am Fenster hat mich erinnert, das ist Gnade. Weißt du, der hat mitgefühlt. Der wusste als Lausbub, was er alles selbst gemacht hat. Und die Äpfel fallen nicht weit weg vom Baum. Weißt du, wer die Gnade erlebt hat, der ist kein Holzklotz mehr. Und der ist nicht mehr so hart und was auch immer. Der ist sanftmütig, der ist demütig, der ist still, der ist ruhig. Der hat die Gnade erlebt. Der ist verständnisvoll, der ist tolerant. Weißt du, es ist ein wunderbares Gefühl, mit Menschen zusammenzuleben, die unter der Gnade leben. Mit gesetzlichen Leuten ist es furchtbar, zusammenzuleben. Das ist Chaos. Schrecken. Aber mit Menschen, die Jesus ähnlich sind, die sind genießbar, die sind umgänglich, die sind freundlich, die sind nett, die sagen, du, bei mir war es genauso. Ich kann mir vorstellen, Petrus, nachdem er versagt hat, nachdem der Herr ihn korrigiert hat, der Petrus ist ganz anderer Apostel gewesen. Weißt du, unser Paulus, jemand in der Bibelschule hat mir jemand gesagt, ja, weißt du, ich mag den Paulus gar nicht. Der Paulus ist so hart, so gesetzlich. Ich mag lieber den Johannes oder den Petrus. Gewiss, der Petrus ist sehr liebevoll. Weißt du, wir sahen seine Herrlichkeit und. Paulus natürlich, er steht geschrieben. Er ist ein Gesetzmensch, ein Pharisäer, von Pharisäern war er. Weißt du, Gott musste ihn selber lehren, was Gnade ist. Dreimal habe ich gebetet, Herr, nimm es weg, und es hat nicht geklappt. Da habe ich gedacht, Gnade ist, wenn Gott einem nicht wegnimmt und einem was lässt. Und ich habe gebeten, Herr, nimm das weg, und der Herr hat es nicht weggenommen. Zweites Mal nochmals einen Anlauf genommen als Pharisäer. Ich kann mir vorstellen, gefastet, gebetet, bis geht nicht mehr. Und der Herr hat es wieder nicht weggenommen. Und nochmals, alle gute Dinge sind drei, jetzt betet nochmals. Und dann sagt der Heilige Geist, lass dir an meiner Gnade genügen. Du siehst, Paulus musste auch weich werden. Wenn du den Römerbrief liest, weißt du, ich habe den Römerbrief, hebe ich mir auf den Schluss für die Bibelschule. Weil das ist so perfekt, so Perfektionismus, da darfst du nicht einmal mehr einen negativen Gedanken mehr haben. So weit geht er. Das war der Paulus. Oder wir haben einen anderen Bibellehrer einmal gehabt, den Watschmanin, der hat so perfekt alles dargelegt, der geistliche Mensch, der denkt nicht mehr an die Sünde, wenn er sieht, die Sünde kommt, dann macht er die Augen zu. Bis Gott ihn gelehrt hat, selber mal, was Gnade ist, er hat plötzlich dieser fromme, gute, liebe Watschmanin hat plötzlich die Beziehung bekommen. Wurde aus dem Verkehr gezogen, konnte nicht mehr unter den Menschen laufen. Die Regierung hat gesagt, er muss in Kur, der darf nicht unter Leute, der steckt andere noch an. Und plötzlich, warum gerade mir? Jetzt kannst du denken. Jetzt kannst du Augen zumachen. Und dann sagt er, da habe ich gelernt, was Gnade ist. In der Abgeschiedenheit, in der Hütte irgendwo am See, habe ich gelernt, was Gnade ist. Wir müssen lernen, was Gnade ist. Weißt du, ganz besonders Menschen, die so hart sind, so ruppig sind, so unbarmherzig sind, gerade die nimmt der Herr dann ganz besonders in die Schule. Die werden dann so durch die Mühle gemahlen und so gerieben und so. Ja, Gottes Mühle mahlen langsam, aber trefflich fein. Und dann lernen sie, was Gnade ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Bleib ruhig. Reg dich nicht auf. Also keinen negativen Gedanken mehr. Kannst noch so positiv denken und kannst dich noch so dich anstrengen. Immer wieder kommen blöde Gedanken. Wer die Gnade Gottes erlebt hat, der hat Autorität. Der kann Berge versenken. Der kann in Vollmacht sprechen, aber bis es soweit ist. Und dann wirst du nicht alle Berge sofort versenken. Weißt, wir wollen gern den Herrgott spielen. Aber wenn wir in unserer alten Natur, mit unserem alten Wesen anfangen, Herrgott zu spielen, dann ist es Chaos auf dieser Welt. Dann gibt es keine Berge mehr. Dann sind alle Seen schon ausgefüllt. Und so weiter, alles, was uns nicht passt. Da war eine Frau, das ist in Spanien, als da eine große Dürre herrschte. Die Frau wurde eingeladen, in eine Versammlung zu kommen. Und dann sagt sie, nein, das war ein anderer Fall, aber auch dort in der Gegend, da wurde sie nicht eingeladen. Die Oma wurde nicht eingeladen zur Party, zur Grillparty. Und dann haben die jungen Leute gesagt, doch, vielleicht sollten wir doch die Oma einladen. Dann sagt die Oma, nein, ich kann nicht mehr kommen. Ich kann nicht kommen zu dieser Grillparty. Auch wenn ihr jetzt wollt, ich kann nicht mehr kommen. Ja, Oma, du solltest doch zu der Grillparty kommen. Nein, kann ich nicht kommen. Selbst wenn ihr jetzt mich auf die Knie bitten würdet, ich kann nicht mehr kommen. Ja, warum? Ich habe um Regen gebeten, damit die Grillparty ausfällt. Verstehst? Die Gnade macht uns flexibel, beweglich. Die Gnade macht uns umgänglich. Verstehst, was Gnade ist? Wenn du die Gnade erlebt hast, dann kannst du auch deine Meinung ändern. Du musst nicht auf deine Meinung versessen sein. Ich habe um Regen gebeten, jetzt kann ich nicht mehr kommen. Dann kommst du auch, wenn du um Regen gebeten hast. Jetzt erst recht, du sollst auch nass werden, wenn die anderen nass werden sollen. Weißt du, die Gnade vertreibt alle Verdammnis. Weißt du, lies mal 1. Korinther 13. Die Liebe freut sich. Alles, was Liebe ist, ist auch Gnade. Die Gnade ist ein Auswuchs der Liebe, der Auswirkung. Die kann alles auf sich nehmen, die kann geduldig sein, die kann warten. Der Gnade macht nichts aus, wie die Leute reagieren oder wie sie sich verhalten. Man kann trotz der Demütigung immer noch geistlich sein und trotzdem zu der Party gehen. Weißt du, wenn Gott sich zu einem bekennt, das ist ein Zeichen der Gnade. Und ein Zeichen der Gnade ist, wenn du trotzdem in Sünde gefallen bist, Fehler gemacht hast. Sünde, was ist Sünde? Weißt du, den Christen ist nur ein negativer Gedanke schon eine Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Und es wird dir schwer fallen, also gegen Gott, als Kind Gottes rebellieren. Aber du hast irgendeinen kleinen Fehler gemacht, jemand nicht gegrüßt oder jemand beleidigt oder irgendetwas Negatives über jemanden gesagt. Schon die Sünde. Nein, du wirst merken, gerade wenn du schwach bist, ist Gott stark. Das ist Gnade. Ich werde nie vergessen, in Rumänien, war enttäuscht von unseren rumänischen Geschwistern und bin 17 Stunden gefahren und dann darf ich nicht einmal ein Grußwort sagen, darf ich nicht einmal in der Versammlung, ich muss hinten in der Kammer sitzen, weil ich als Ausländer da war und so weiter. Und damals war Ceausescu noch an der Macht und dachte, nee, da gehst du nicht mehr hin. Ich gehe lieber in den Karpatenberge und guck mal die Bären an, anstatt dass ich in den Gottesdienst gehe. Mir hat's gereicht, also so bin ich behandelt worden. Aber dann irgendwie sagt der Heilige Geist, du gehst in der Versammlung, wo du heute Morgen warst, wo du überhaupt nicht sagen durftest, gehst in die Versammlung und dann ging ich hin. Und ich war nicht angezogen, so wie die in der Brüdergemeinde, mit Anzug und Krawatte und so weiter. Ich war in Jeans und T-Shirts und so weiter, so richtig lässig, wie man im Zoo geht halt. Und ich habe nicht einmal meine Bibel dabei gehabt. Und gerade in dieser Stunde, wo ich nicht einmal eine Bibel dabei hatte, ich bin in der Versammlung, habe gedacht, die werden dich wieder in der Kammer sitzen lassen. Und da kam ich rein und dann sagte, Bruder, die Luft ist sauber. Keine Securitas, keine Judas da, also keine Verräter, die dann spionieren, was der macht, was er erlaubt. Die sind alle in der anderen Gemeinde, wo du hinfahren wolltest heute, wo du gesagt hast, dass du heute Morgen oder heute Mittag hinfährst. Die sind alle dort mit dem Fahrrad. So, und die Luft ist sauber, komm, sag uns ein paar Worte. Und ich war wirklich nicht vorbereitet. Aber die Gnade ist, wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du nicht daran denkst, wenn du damit gar nicht rechnest. Ich gehe nach vorne, ich habe kein Bibelwort, weiß gar nicht, was ich predige, kein Umriss, kein Gedanken, mir fällt nichts ein, bin so aufgeregt. Und dann sehe ich die schönen, hübschen Geschwister da in schönen Anzügen und ich da in Jeanshose so lässig, gehe nach vorne und ich sage, lieber Gott, was soll ich sagen? Und dann schlage ich meine Bibel auf, das war die schrecklichste Stunde für mich, schlage die Bibel auf und was finde ich? Nix. Links gebacken, rechts gebacken. Weißt du, und dann mache ich wieder zu, weil ich eine Bibel von der Schwester genommen habe, weil ich selber keine dabei hatte. Und dann sage ich, lieber Herr, schenk mir ein Bibelwort und erzähle den Leuten, ich bete den Herrn, bitte den Herrn um ein Bibelwort. Das schlage ich wieder auf, links gebacken, rechts gebacken. Weißt du, wenn du verlegen bist und dann erlebst du die Gnade Gottes. Und das habe ich erlebt, regelrecht, in diesem Augenblick. Und jetzt stehe ich vorne und sage, schlage wieder auf, wieder nichts Gescheites. Links gebacken, rechts gebacken. Dann sage ich, liebe Gemeinde, müsst entschuldigen, aber ich bekomme von Gott kein anderes Wort als links gebacken und rechts gebacken. Dann steht da und sage, wo es auch steht, die gucken alle nach. Tatsächlich steht auch in jeder Bibel links gebacken und rechts gebacken. So. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nur eines, wenn meine Mutter Flinsen, Pfannkuchen gebacken hat, dann musste man immer wenden, dass so beide Seiten so richtig durch sind. Wir Christen müssen richtig durch sein. Und dann plötzlich spüre ich die Salbung. Und der Heilige Geist war so stark da und so stark anwesend in dieser Versammlung. Und links gebacken und rechts gebacken. Und meine Predigt wird durch ein Geschrei plötzlich unterbrochen. Da schreit eine Taubstumme, die geheilt worden ist. Noch während der Predigt. Weißt du, da wo du nicht denkst, dass du wertwürdig bist, dass du es verdient hast, wo du nicht einmal vorbereitet bist, da waltet die Gnade Gottes. So arbeitet Gott, wo du gar nicht dran denkst. Meine Gnade, oder die Gnade Gottes überrascht uns, überschüttet uns, und dann kommen die Leute, als wenn ich ein amerikanischer Heilungsevangelist gewesen wäre, da kommen sie nach vorne und bet für die noch, und alle wollen geheilt werden, und Gott hat viele, sehr viele Leute geheilt, in dem Gottesdienst, wo ich nicht einmal vorbereitet war. Wir denken immer, wenn ich alles gut vorbereitet habe, wenn ich gut geübt habe, die besten Versammlungen sind da, wo du absolut nur von der Gnade Gottes abhängig warst. Die besten Dienste, du wolltest gar nicht hingehen, aber du bist trotzdem hingegangen. Und plötzlich ist die Gnade da gewesen, plötzlich packt dich die Gnade Gottes und das haut durch, das ist durchschlagend, das ist also, du hast plötzlich die Antwort, du bist ein Segen. Gnade ist es, was dann wirkt, wenn du denkst, es ist alles vorbei. Die Gnade ist es, was einfach in unserem Leben offenbar werden muss. Und da muss man, eigentlich habe ich oft gedacht, lieber Gott, am besten müsste ich ganz faul sein. Mich nicht vorbereiten, gar nichts. Aber das, und Gott unterstützt uns nicht so. Gott unterstützt nicht unsere Faulheit oder Lässigkeit. Aber unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Immer dann, wenn du musst dich gut vorbereiten. Das sind oft so, wenn ich so vorne stehe, das sind so die Krücken, wo ich mich festhalte, falls mich die Salbung verlässt. Und dann in dem Moment, du weißt nicht, wo das hingeht, und dann kommt die Gnade Gottes zur Wirkung, zum Tragen. Was aus Gott geboren ist, 1. Johannes 5, Vers 4, das überwindet die Welt. Plötzlich kommt so ein Funke, die Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Und etwas kommt von Gott rüber, etwas kommt in dein Leben hinein. Plötzlich die Salbung, du spürst, das ist es. Jetzt hinterher, hinter der ganzen Sache. Die Apostel gaben mit großer Gewissheit Zeugnis, wie haben die es gemacht? Von der Gnade. Die waren einfache Leute, die waren nur mit Jesus zusammen. Und das war die Gnade. Und die Gnade für dein Leben ist nicht großes Wissen, nicht große Studien, die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Sie waren mit Jesus. Das ist Gnade. Sie waren immer da, wo Jesus war. Sie haben immer Jesus erlebt. Und sie gaben Zeugnis von der Auferstehung. Und die Gnade vertreibt dann, wenn du von der Auferstehung sprichst, von der Liebe Gottes sprichst, von der Güte Gottes sprichst, von dem Geist Gottes sprichst, vertreibt die Sünde. Denn, weißt du, Sünde hält sich nicht auf, wenn Gnade da ist. Da wird das Übel verdrängt, die negativen Gefühle werden verdrängt. Dann sogar die Folgen der Sünde, sogar Krankheiten fliehen, noch während du redest. Plötzlich Gold und Silber habe ich nicht, sagt der Apostel Petrus, und spring und laufe. Die Gnade Gottes ist da. Gott berührt dich. Und die Dämonen fliehen, wenn die Gnade da ist. Dann musst du dich nicht anstrengen. Weißt du, solange die Gnade nicht da ist, ist alles so anstrengend, so schleppend, so schwerfällig. Da musst du etwas tun und das Gewissen unterdrücken und du musst bestimmte Worte formulieren. Aber wenn die Gnade da ist, da läuft es. Ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Kannst du das auch von deinem Leben sagen? Ich bin, was ich bin, von der Gnade Gottes. Nicht wegen meinen Eltern. Nicht wegen dem Geld, nicht wegen der Bildung, nicht durch dies und jenes, nicht weil ich zu der Kirche oder jener Kirche gehöre. Nein, ich bin, was ich bin, allein dank der Gnade Gottes. Du bist ein Heiliger aus Gnaden. Du hast es nicht verdient. Kein Heiliger hat es verdient. Egal, was du vorher warst, die Gnade ist es, die aus dir einen Menschen gemacht hat, dass du stehst, dass du lebst, dass du weitermachst. Es ist Gnade, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben. Es ist Gnade, dass du immer noch am Leben bist. Epheser 2, Vers 5, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Aus Gnaden. Nicht durch Gebete, nicht durch, weil du alles ausbekannt hast, alle Sünden bekannt hast, dass alle Dämonen bei dir ausgefahren sind, dass du radikal aufgeräumt hast. Weißt du, ich bin Kind Gottes geworden. Ganz einfach. Ich habe nichts wieder gut gemacht am Anfang meines Glaubenslebens. Weißt du, ich habe gesagt, ja, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich habe keine, aber vergib mir, wenn ich welche habe. Und so bin ich zum Heiland gekommen. Und dann fing der Heiland an, mir zu arbeiten. Wir sind selig geworden aus Gnaden. Und dann nehme ich einen Kugelschreiber zur Hand. Und dann, ich weiß nicht, ob euch schon sowas mal passiert ist, aber bei mir hat mein Kugelschreiber angefangen zu sprechen. Beim Biliam hat der Esel gesprochen, bei mir spricht der Kugelschreiber. Ich bin gestohlen. Habe wieder hingelegt. Ihr nehmt den nächsten Bleistift und will auch was schreiben. Ich bin gestohlen. Ich war entsetzt. Ich repariere am Auto, will was am Auto machen, nimm den Schraubenzieher. Ich bin gestohlen. Habe gedacht, um Himmels Willen, bei mir ist alles gestohlen. Als Nicht-Christ, ich habe einfach organisiert, hat man das genannt damals. Und ich habe alles organisiert. Und am Schluss konnte ich gar nichts mehr. Nur mein Löffel war noch nicht gestohlen. Das habe ich von meiner Mutter gehabt. Ja, wahrscheinlich habe ich auch mitgenommen, nur beim Ausziehen. Aber ich bin gestohlen. Weißt du, Und da fing Gott an, mir zu arbeiten. Ich war so entsetzt, was ich alles so zusammengeklaut habe. Aber da begann diese Wiedergutmachung in meinem Leben. Weil dann habe ich plötzlich gemerkt, du, das ist Heiligung. Jetzt macht Gott etwas an dir. Und ich war froh, dass ich das alles erkannt habe. Aber ich bin jetzt in einer Firma. Und das Schlimme, was bei mir war, mein Chef, der war Mitglied der Gemeinde, wo ich auch hinging. Und ich habe von der Firma schon so viel zusammen organisiert. Was mache ich? Und ich habe wirklich gekämpft mit den Dingen, die gestohlen waren. Da waren Flex dabei, da waren also Maschinen, auch Bohrmaschinen und so Zeug. Das war alles organisiert. Und ich habe gebetet und habe gesagt, lieber, er schlägt mich vielleicht tot, schließt mich aus der Gemeinde aus oder was dann auch immer noch passieren mag, mir ist jetzt vollkommen egal. Ich möchte nicht mehr mit gestohlenen Sachen zusammenleben. Aber du siehst, Gott hat mir alle meine Sünden vergeben. Ich war in der Gnade. Wenn ich gestorben wäre, wäre ich in den Himmel gegangen. Trotzdem mein Kofferraum voll gestohlener Sachen war. Weil Gott mir meine Sünden vergeben hat. Ich bin gerecht geworden aus Gnaden und nicht aus meinem Verdienst, was ich gut mache. Aber wenn ich jetzt länger lebe, weiterlebe, muss ich die Dinge in Ordnung bringen. Und dann fahre ich an die Tür und dann, ich sehe die Klingel, wo er wohnt. Nein, ich habe gezählt, soll ich nicht. Da habe ich lieber gedacht, nee, wenn er jetzt rauskommt, da gibt es Diskussionen, da wird er mir die Leviten verlesen und vieles andere mehr, bin wieder abgefahren. Ich habe ein paar Tage lang Anlauf genommen, bis ich mal mit meinem Auto hinfuhr und dann gesagt, lieber Gott, ich mache die Augen zu und drück. Und dann kommt er raus, ja Bruder Matutis, was fehlt? Er hat gesagt, wir waren bei Sie, Bruder, kannst du mal zum Auto kommen? Und mache ich meinen Kofferraum auf und sagt, das sind alles Werkzeuge aus unserer Firma. Ich habe gesagt, ja, das ist es. Aber du weißt ja, ich bin jetzt Christ geworden und bin getauft. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich bin gestohlen. Also, und ich muss das Gestohlene jetzt weggeben. Der guckt es rein, sagt, die Maschine gib's ab und das gib's noch ab. 3-4 Sachen muss ich abgeben und das andere kannst du behalten. Und das gibst du so nach und nach ab, also dass nichts auffällt in der Firma. Und das habe ich auch gemacht, so jeden Tag ein Werkzeug abgegeben oder von den Maschinen. Du, und ich bin auf den Parkplatz gefahren. Ich war schnell fertig mit ihm. Ich sagte, danke, das ist alles in Ordnung, wird so gemacht. Ich war so erleichtert. Du glaubst gar nicht, wie man erleichtert wird. Wie man erleichtert ist. Die Gnade, wenn man die Gnade so erlebt und auslebt. Ich war so erleichtert, bin auf den Parkplatz gesagt, hab gesagt, lieber Gott, ich verdiene das alles nicht. Der hätte mich entlassen sollen auf der Stelle eigentlich. Und mir Strafe aufbrummen und mich anzeigen und mich ins Gefängnis bringen. Nein, aber... Und hat mir auch nie was anmerken lassen. Wenn er so durch die Firma ging, hat nie was anmerken lassen und irgendwie Gefühle, er hat mir vergeben. Aber es war für mich eine Überwindung. Du glaubst gar nicht, was das für eine Überwindung war, die Gnade zu erfahren. Und jetzt heutzutage bin ich auch gnädig und gütig, wenn Menschen mit Sachen kommen, die nicht so perfekt sind oder wo auch Fehler sind oder was mal durch die Lappen gegangen ist oder ja, wo Leute versagt haben. Da muss man nicht gleich kreuzigen und steinigen und erschießen die Menschen. Nein, Gott, wie viel hat Gott dir vergeben oder wie viel hat er mir vergeben? Das hat mich großzügig gemacht. Und das habe ich nicht alles auf einmal erkannt. Weißt du, man denkt manchmal, man muss alles auf einmal erkennen. Ich habe immer in meinem Leben immer so nach und nach erkannt. Immer wenn es darauf ankam, hat Gott mir die Augen geöffnet. Und das ist Gnade, wenn Gott dir immer dann, wenn du es brauchst, dir die Augen öffnet, dir das Herz öffnet. Ich denke, Mensch, warum hast du es vorher nicht gewusst? Warum hast du nicht vorher begriffen? Es ist Gnade. Gnade ist immer dann aktiv, wenn du es brauchst. Nicht, wenn du nicht brauchst. Ja, ich brauche jetzt Gnade. Jetzt kriegst du keine Gnade. Aber wenn du es brauchst, dann bekommst du Gnade. Dann bekommst du Gnade. Also, niemand kann die Kinder Gottes verdammen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Weißt du, niemand muss dich beschuldigen mehr. Du bist Kind Gottes. Und ich habe das auch ganz toll von meinem Bruder, also von meinem Chef und Ältesten in der Gemeinde, sehr toll empfunden. Der hat gesprochen, so getan, als wenn es nichts gewesen wäre. Das ist Gnade. Wenn wir so leben dürfen, als wenn es nichts gewesen wäre. Und deshalb, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, hör mal, verzeih mir, vergib mir. Und ich bin irgendwo schuldig geworden bei dir. Und wenn du vergibst, dann muss es so sein, als wenn es nie mal was passiert ist. Denn bei Gott ist es ja auch so. Und also wenn irgendjemand um Verzeihung bittet, das ist schon ein Opfer, bis er soweit ist. Ich weiß, wie schwer das ist, bis du dort an der Tür stehst. Man nimmt immer wieder Anlauf und schafft es doch nicht. Und es ist Gnade. Es ist Gnade, wenn man dann nachher von der Person, die irgendwo dir was verzeihen musste, dass sie gar nicht mal anmerkt, dass sie gar nicht drüber spricht, als wenn es nie was gewesen wäre. Und genau das ist Vergebung. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, dem viel Schulden erlassen worden sind und der viel Vergebung erlebt hat. Und dann kommt so ein altes Weibchen da und sagt, du vergib mir, ich schulde dir nur so und so viel. Und dann, nein, du bezahlst schön die Rechnung. Und du weißt, was da passiert ist? Dann sagt der Herr, du Schalk, du sollst verdammt werden. In dem Maß, wie wir messen, wird uns gemessen. Und so wie wir Menschen gegenüber reagieren, so wird auch uns gegenüber von Gott aus reagiert. Und du kommst nicht vorher raus, bis du nicht den letzten Cent bezahlt hast. Gnade ist, wenn du großzügig bist. Gnade macht dich großzügig. Kannst den Bruder, die Schwester lieben. Du verdammst niemanden mehr, verurteilst niemanden mehr. Redest auch nicht, weißt du, was er mir angetan hat? Weißt du, mit wie viel er mich bestohlen hat? Wie er mich über den Tisch gezogen hat? Weißt du, jetzt wehrt Gott die Angriffe ab. Du hast Gnade. In Jesaja 54, Vers 17, keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird Erfolg haben. Wenn du die Gnade Gottes erlebst, keine Waffe. Gott hat dir vergeben. Die Handschrift, die gegen dich war, ist zerrissen. Jede Zunge, die sich gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben. Ist es nicht toll? Für mich auf jeden Fall. Alles, was dich verdammen wollte, wird keine Wirkung haben, weil Gott dir vergeben hat. Das ist Gnade. Du bist jetzt unter der Gnade. Oder du hast jemand vergeben. Und du hast vergessen. Und Gott sagt, ich werfe deine Sünde weit hinter mir, da wo das Meer am tiefsten ist. Jetzt ist nur einer runtergetaucht, hat geguckt, was da unten ist. Dieser Tage, der war unten. Aber dort unten ist die Hölle. Dort unten ist das Verderben. Also 11 Kilometer Tiefe. Alle deine Ankläger verschwinden. Ich denke nur an diese Geschichte von dieser Ehebrecherin. Die wollen die Frau steinigen, arme Frau. Und dann fängt an, Jesus im Sand zu schreiben. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du siehst also, was Gnade ist. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da ist keiner da von diesen Pharisäern. Die waren wenigstens noch ehrlich. Da hat niemand gewagt, den ersten Stein zu werfen. Und ich bin überzeugt, Jesus wäre sofort aufgestanden und hätte gesagt, Freund, in deinem Leben ist das und das noch. Du bist noch stolz, du bist noch eingebildet, du bist noch arrogant, du bist noch geizig, du bist noch neidisch, du bist noch eifersüchtig, du bist noch das und das und das. Du, der Herr hätte ihm schon noch was erzählt. Also wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die sind alle gegangen und dann fragt Jesus, Frau, und wo sind deine Ankläger? Keiner mehr da. Auch ich verdamme dich nicht. Auch ich, das ist Gnade. Wo sind deine Verleumder? Wo sind deine Ankläger? Wo sind sie? Wer will die Kinder Gottes verdammen? Fertig machen? Wer will sie mit Schmutz bewerfen? Wer kann das überhaupt? Der Herr sagt, ich bin dein Schild. Kein Ankläger hat mehr Zutritt zu dir. Wenn du Gnade erlebt hast, was willst du? Niemand darf dich mehr richten. Für ihn zählt nur das, was sein Sohn sagt, nicht was der Teufel sagt und nicht was die anderen Menschen sagen. Bei Gott zählt nur das, was sagt Jesus. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Keine Zunge wird Erfolg haben. Niemand. Und niemand hat ein Recht. In Sprüche 24, Vers 16 solltest du lesen, wenn du noch ein junger Christ bist, schwacher Christ bist, wackeliger Christ bist, ängstlicher Christ bist, solltest Sprüche 24, 16 lesen. Der Gerechte. Bist du ein Gerechter? Nicht scheinheilig, nicht selbstgerecht. Also der Gerechte fällt 7-mal am Tag und steht wieder auf. Der Gerechte, nicht der Sünder. Aber was ist mit dem Sünder dann? Der Gerechte fällt 7-mal, der so anständig leben will, fällt 7-mal am Tag und steht wieder auf. Du darfst wieder aufstehen und weitermachen. Das ist Gnade. 7-mal. Er sagt, bei mir nicht. Ich fahre höchstens im Jahr einmal. Soll ich dich mal testen? Ich kann dich testen. Und dann fällst du schon allein mit deiner Zunge. Wie oft hast du dich verbabbelt? Wie oft hast du erzählt, du hast gedacht, das ist die Wahrheit und war doch letztendlich Lüge? Da hast du schon gefallen. Am Telefon schon. Ich bin nicht in der Lage. Du bist gut in der Lage, aber du wolltest nicht. Verstehst du? Und schon hast du gelogen. Die Notlügen sind auch Lügen. Und davon ist eine ganze Menge von den Notlügen. Also 7-mal des Tages, von wegen der einmal im Jahr. Der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Der macht auch gar nicht, was habe ich jetzt habe ich Fehler gemacht. Jetzt habe ich eine Notlüge verzapft. Weißt du, du tust Buße und sagst, Herr, das tut mir leid, das habe ich wieder den Mund zu voll genommen. Und Gott vergibt und du darfst weitermachen. Nicht, dass du jetzt an deiner Sünde rumarbeitest und rummachst und so weiter. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein, Gott will nicht, dass du mit deinen Sünden dich beschäftigst. Und dass du wahnsinnig wirst. Der Heilige Geist deckt auf und er deckt wieder zu. Und das musst du dir gefallen lassen. Dass wieder so ein Pflaster draufkommt auf diese Stelle und dass es bereinigt wird. Aber der Teufel natürlich, ja, weißt du, Bruder, Schwester, weißt du, du hast gelogen, du hast übertrieben. Und die schlimmsten Sünden bei den Christen sind ja Übertreibungen. Du glaubst gar nicht, wie die Christen sündigen. Die sündigen nicht mit großen, schlechten Worten, die machen mit Übertreibungen. Statt, weißt du, dass da eine Kleine sagen, die war so groß, das Ding. Der Herr hat mich berührt. Und du bist noch nicht mal zu Hause gewesen, hast schon alles verloren. Und dann erzählst du große Stories. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Fragt Petrus nachher. Der wusste auch. Der Petrus wusste, was Übertreibung ist. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Weißt du, wie oft hast du Gott Gelübde abgelegt? Ich, Herr Jesus, ich werde Missionar nach Afrika, werde ich gehen für dich. Du bist nicht aber bereit, um die Ecke beim Milchmann oder Milchfrau Zeugnis zu geben. Oder beim Zeitungsstand. Du bist nicht einmal bereit, ein Traktätchen abzugeben. Dann lässt du lieber irgendwo fallen. Damit es niemand merkt. Oder legst ins Telefonbuch. Oder lässt liegen auf dem Sitz. Weißt du, weil du zu feige bist. Und der Teufel erzählt und sagt, guck mal, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Gott weiß, was in unserem Herzen alles drin steckt. Und er ist gnädig, gütig und barmherzig. Hast du vor Gott Gnade gefunden? Noah fand Gnade bei Gott. Gott stellt sich dir vor dir und sagt, du, ich bin für dich. Wer will dich verdammen? Wer kann dich verdammen? Wer sollte dich verdammen? Seine Gnade ist Barmherzigkeit und das verdrängt all diese bösen, spitzen, zornigen Worte, die negativen Gefühlen, die ganzen negativen Empfindungen. Sag, komm, mach nicht rum an dem Zeug, das ist nicht der Rede wert. Aber wir machen gleich aus einer Mücke einen Elefanten, ein Drama, eine Tragödie. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat der Herr gesagt. Paulus, das musst du lernen. In deiner ganzen Frömmigkeit und Heiligkeit und aller Liebe, das musst du lernen. Lass dir an meiner Gnade genügen. In 1. Timotheus 1, Vers 12 lese ich, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, sagt Paulus nachher, nachdem er das erlebt hat. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und gesetzt hat in sein Amt. Ich war zuvor ein Lästerer, sagt er, und ein Verfolger und ein Schmäher. Also, wenn Gott dir Gnade geschenkt hat, dann kannst du über deine Sünden, deine Fehler frei wegreden. Ich war. Dann kannst du sagen, ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Schmäher. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Du kannst über deine Fehler reden, ohne zu weinen, ohne schlechtes Gefühl zu haben, ohne dass du Schleim im Mund bekommst oder dass ein Frosch im Hals dich stecken bleibt. Weißt du, du kannst frei reden. Ich war ein Lästerer, ein Schmäher, ein Verfolger. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und ich habe alles unwissend getan und in Unglauben. Also, du kannst zu deiner Sache, zu deinem Leben stehen. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich kann dazu stehen. Wenn du Gnade erlebt hast, kannst du zu deiner Vergangenheit, zu deiner Geschichte, zu deinen Verletzungen, zu allem, was du warst und nicht warst, stehen. Das ist Gnade. Und dann sagt er weiter, es ist aber desto reicher gewesen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus samt dem Glauben und der Liebe, die Christus uns gegenüber hatte. Und das ist gewisslich wahr und ein treueres, wertes Wort. Er ist gekommen, Sünder selig zu machen. Und da bin ich der Vornehmste. Muss vorstellen, wir sagen ja, ich war nicht so schlimm. Aber er sagt, ich bin der beste Sünder gewesen, den es je gab. Ist doch paradox. Der macht sie nicht besser. Der verbessert sich nicht. Nein, er hat mich errettet. Er hat mit mir Geduld gehabt. Und dann mich zum Vorbild sogar gemacht für die anderen. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und der allein Weise ist, dem gebührt Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er preist Gott, weil er Gnade erlebt hat. Ich bin der größte, der schrecklichste Sünder. Ich war ein Mörder. Ich war ein Mörder. Kannst du vorstellen, würdest du von einem Mörder was abnehmen? Stell dir mal vor, wenn morgen Abend ein Mörderzeugnis gibt, hier predigt, würdest du zuhören? Angenommen, ich würde in Einladungszettel schreiben, ein ehemaliger Mörder, der Mörder bleibt immer Mörder, der kann den Menschen nicht mehr zum Leben zurückholen, der wird uns erzählen von der Gnade Gottes, das würde sagen, nein, das, vielleicht hat er doch meine Pistole in der Tasche. Also nein, da gehe ich nicht, denn das ist zu gefährlich. Oder ein Ehebrecher, ein Dealer, ein was weiß ich. Weißt du, das waren wir und die Gnade Gottes hat uns verändert. Das vertreibt das Negative, das ist die Gnade Gottes. Und da wird nicht mehr gefragt, was bist du vor 5 Wochen gewesen, was warst du vor 5 Minuten. Ich finde es ganz toll, dass Gott nicht mehr fragt, was warst du gestern. Sagt, heute ist ein neuer Tag, ist jemand in Christo, er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Ja, der war schwul, der war lesbisch, der war, ach, was weiß ich, was er alles noch für komischer Mensch war, Säufer und Fresser. Und manches kannst du nicht sofort von heute auf morgen verändern. Weißt du, wir müssen auch gnädig sein anderen Menschen gegenüber. Du kannst vieles in deinem Leben nicht sofort mit einem Schlag verändern. Du bekehrst dich und da musst du mit deinen Gewohnheiten, Leidenschaften noch Wochen, Monate, Jahre, vielleicht womöglich Jahrzehnte noch damit kämpfen. Und du musst jeden Tag aufstehen und sagen, die Gnade Gottes ist da. Weißt du, du kannst vieles nicht vergessen, du kannst nicht vieles auch nicht auslöschen, was dir widerfahren ist, was dir begegnet ist. Und du sollst dir auch nichts vormachen. Weißt du, wir sollen nicht fremder werden als oder sein, als der liebe Gott ist. Weißt du, wir können nicht verleugnen, das war. Du kannst vielleicht ein bisschen was vermeiden und du kannst sagen, nein, mit Gottes Hilfe, ich werde in Judäa nicht predigen, weil ich dort die Gemeinde verfolgte, wie Paulus und so weiter. Aber ich werde den Heiden das Evangelium verkündigen und das mit Freudigkeit und Freimut. Und ich werde den Leuten erzählen, was die Gnade Gottes vermag. Manche negative Gewohnheiten, weißt du, du musst es nicht heimlich tun. Ich kenne Leute, also wenn ich hier auf der Straße manchmal begegne, da ist eine Schwester gewesen, weißt du, ich laufe da vorbei und die hat geraucht, aber die wusste, bei uns raucht man nicht. Dann steht sie da mit der Zigarette hinten und die raucht. Und ein Bruder, du musst vorstellen, ein Bruder, der nimmt seine Hand, der brennende Zigarette und steckt in der Tasche. Und hast noch eine schöne, tolle Hose. Und plötzlich raucht die Hose. Sagt, Bruder, du brennst schon. Alles schon passiert. Weißt du, wir sollen da noch nicht verleugnen. Warum verleugnen wir? Du hast die Gnade erlebt. Gott hat dich angenommen. Mit der Pfeife im Mund. Oder mit dem Schnuller. Oder was es auch immer gewesen ist. Gott hat dich so angenommen. Und jetzt soll die Gnade arbeiten. Und die Gnade Gottes löst die Probleme Stück für Stück. Also ich werde dich nicht deswegen steinigen und sagen, hör mal, mit dem Grimmstängel, das sind Sargnägel für dich. Und so weiter. Ich werde es vielleicht sagen, so nach und nach, aber ich werde dich nicht verdammen deswegen. Da könnte ich ganz andere Leute schon verdammen, wenn ich wollte. Also, und wir gehen immer nach dem Äußeren. Der englische Prediger Spurgeon, der hat so gewaltig gepredigt, aber der hat für Tabak Reklame gemacht. Und jetzt kommt der Bruder Modi, ein amerikanischer Evangelist, will unbedingt den Bruder Spurgeon sehen. Und er hat schon so vieles gehört, wie der mächtig predigt schon und tolle Predigten hat und. Und jetzt kommt er und der hat Amen gesagt, steht an der Tür, verabschiedet die Leute und zündet seine Zigarette an. Und sagt, Bruder Spurgeon, du rauchst noch. Ja, sagt er, ich rauch noch. Ach, das ist doch Sünde. Für mich nicht. Und so weiter, du rauchst noch. Aber dann sagt Spurgeon ist nicht auf den Mund gefallen. Aber Bruder, darf ich dir auch die Wahrheit sagen? Du frisst zu viel. Du bist zu dick. Du frisst. Was ist jetzt schlimmer, rauchen oder fressen? Und dann haben sie nichts mehr miteinander diskutiert. Du siehst also, wir verdammen so schnell andere Leute und richten andere Leute und sind nicht gnädig und wissen nicht, dass wir auch Dreck am Stecken haben. Ja, jeder Mensch, freilich. Wir können schon rumgucken. Deshalb, lasst uns, wenn Gott uns gnädig gewesen ist, lasst uns auch gnädig zueinander sein. Barmherzig sein. Großzügig, tolerant. Nicht, dass wir alles durchgehen lassen. Das ist nicht gemeint. Aber, dass wir niemanden verdammen und richten. Du weißt gar nicht warum. Und der Mode war baff. Und das, ich fresse. Das hat mir noch niemand gesagt. Aber Spurgeon sagt, du bist viel zu dick. Und das ist dem Herrn keine Ehre. Und der Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Gott traut dir was zu. Gott hat aus Petrus einen Apostel gemacht, aus dem Paulus hat er einen Apostel gemacht. Und warum soll er aus dir nichts machen? Weißt du, wenn Gott jemand adelt, der ist geadelt. Ich war zuvor ein Lästerer, ein Verfolger der Gemeinde, ein Schmäher. Ich war das. Ich war ein Dieb. Und was alles, was du gewesen bist. Es kann gar nicht schlimm genug sein. Aber siehe, in Christus bist du eine neue Schöpfung. Ich wütete maßlos gegen sie. Ich zwang sie sogar, du musst vorstellen, ich zwang sie sogar, Paulus sagt, Apostelgeschichte 26, ich zwang sogar die Christen, Jesus zu lästern. Vorstellen, fluche jetzt Jesus, verfluche ihn jetzt. Ich zwang sie. Kannst nachlesen, was du nicht glaubst, Apostelgeschichte 26, Vers 11. Aber er hat sich von seiner Vergangenheit gelöst. Die Gnade löst dich von deiner Vergangenheit. Was war, ist vorbei. Ist passé. Löst dich von deiner Vergangenheit. Du musst nicht mehr groß darüber reden. Du musst auch nicht mehr ausschmücken. Du kannst jetzt einfach weitermachen. Du lebst jetzt aus der Gnade auf Kosten Gottes. Auf seine Rechnung. Nicht mehr auf deine Leistung. Auf seine Rechnung lebst du. Und du kannst es leisten, jetzt gut dir gehen lassen. Weil Gott hat dir Gnade geschenkt. Guck mal, der verlorene Sohn kommt nach Hause. Es ist alles vorbei. Alles vergeben, alles vergessen. Hat der Vater gesagt, du stinkst da. Hat er gesagt, du, wo ist mein Geld? Wo ist mein Erbe, das ich dir gegeben habe? Oder das, was du geerbt hast? Wo ist, bitte jetzt, arbeite mir das alles ab. Nichts. Die Gnade hat nicht gerechnet. Gnade rechnet nicht. Komm, das ist ein bester Kleid, Ochsen da und Ring und alles miteinander. Und jetzt bist du mein Sohn. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Gnade. Du lebst für Gott jetzt aus Gnaden. Und da brauchst du dir nichts einbilden. Du, das ist mein Verdienst. Wir sind gerettet aus Gnaden. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und lass uns Gott danken für die Gnade, die uns widerfahren ist. Gnade, deren ich gar nicht wert bin. Erbarmen. Ich möchte einfach das Erbarmen Gottes rühmen. Halleluja. Aus Gnaden sind wir selig geworden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Menschen rettest. Unverdienterweise, niemand verdient es, niemand hat es von uns verdient und sie wird es dir verdienen. Es ist alles geschehen aus Liebe. Du hast deinen Sohn aus Liebe gegeben. Es war Gnade, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hat keiner von uns damals gelebt. Herr, ich danke dir für diese Großzügigkeit, die du an uns Menschen erwiesen hast. Du bist es, ein Gott der Liebe, ein Gott der Güte, ein Gott der Barmherzigkeit. Du liebst jeden einzelnen Menschen. Ich preise jetzt für die Gnade. Halleluja. Vielleicht noch jemand, der Gott preisen möchte für seine Gnade. Preise ihn, danke ihm. Die Gnade ist mir erschienen. Sag ihm Dankeschön. Wir singen noch ein Lied.